Liebe Gemeinde, ich gehe zur Pfingsttagung, ich reise zum Pfingstfest, ich bin auf der Pfingstkonferenz. So wird dem Pfarrer vor Pfingsten vermeldet und er fragt sich angesichts solcher pfingstlichen Mobilmachung, gibt es denn neben solchen Reisenden und Tagenden und konferierenden Christen auch noch ein paar häusliche Christen, die sich Zeit nehmen am Pfingstmontag für einen Gottesdienst? Auch die pfarramtliche Predigtliteratur warnte vor. Dort hat es geheißen, mehr als ein paar Treue können Sie nicht erwarten. Am Pfingstmontag wird nur eine ganz kleine Gemeinde unter der Kanzel sitzen. Der Sog hinaus ist übergroß. Nun, solche Stimmen könnten einem auf den Geist gehen. Wenn man nicht von dem guten Geist wüsste, der weht, wo er will. Gewiss kann er 2000 und 3000 kräftig bewegen, aber auch wo 2 oder 3 oder 300 zusammen sind, müssen sie nicht von allen guten Geistern verlassen sein. Jeder kann und jeder darf mit diesem Geist Gottes rechnen. So wie wir es in dieser Stunde auch tun wollen, wenn wir die alttestamentliche Lektion auf den heutigen Pfingstmontag aufschlagen und miteinander lesen. 1. Mose 11. Es hatte aber die Welt einerlei Zunge und Sprache. Und als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwirrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner den anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. So wie die Krippe zu Weihnachten oder so wie das Kreuz zum Karfreitag und das Grab zu Ostern gehört, so gehört der Geist zu Pfingsten. Aber was ist der Geist? Was soll der Geist? Woran sollen wir denn beim Geist denken? Es ist nicht besonders geistreich, beim Geist an ein Schloss zu denken, in dem es seit Generationen nicht mehr mit rechten Dingen zugeht. Schlag 12 pünktlich zur Geisterstunde, öffnet sich knarrend eine Wandtür und eine Gestalt macht die Runde. Selbst der Mutigste verkriecht sich schlotternd im hintersten Eck seines Bettladens. Aber der Pfingstgeist ist kein gefährlicher Schlossgeist, der im morschen Weltgebäude seinen grausigen Spuck veranstaltet. Pfingsten hat nichts mit Gespenstern zu tun. Es ist auch nicht besonders einfallsreich, beim Geist an einen Keller zu denken, in dem stapelweise die guten Tröpfchen liegen. Rheinwein und Moselwein und Neckarwein, Kirschgeist und Zwetschgengeist. Dieser Pfingstgeist ist kein fröhlicher Kellergeist, der uns kräftig in den Kopf steigt. Pfingsten hat nichts mit Flaschen zu tun. Und es ist auch nicht besonders gedankenreich, beim Geist an eine Hausapotheke zu denken, in dem für jedes Wehwehchen ein Tröpfchen bereit liegt. Der Herr ist kein Melissengeist, der für alle Schmerzen gut ist. Pfingsten hat nichts mit Hausmitteln zu tun. Und es ist erst recht nicht geistreich, schließlich sogar an einen Wassermann zu denken, der dieses New Age heraufführt. Dieser alles umfassende Geist, der jetzt heraufkomme und alles in eine Vergeistigung hineinführt, der wird uns daran Anteil nehmen lassen. Aber dieser Pfingstgeist ist doch kein neuer Weltgeist, der ein neues Zeitalter herbeizaubert. Pfingsten hat nichts mit Esoterik zu tun. Wohl aber ist es geistreich und hilfreich und einfallsreich, bei diesem Geist an Gott selber zu denken, denn der Herr ist der Geist, und jene Geschichte des Geistes zu bedenken, die keine endlose Geschichte ist, also eine Art endlose Fabuliererei im Sinne von Michael Ende, sondern die einen Anfang und ein Ende hat. Und wenn wir das tun, und ich möchte Sie heute Morgen dazu einladen, dann müssen wir uns befassen mit dem hochfahrenden Menschengeist und dann mit dem herabfahrenden Gottesgeist und schließlich mit dem fortfahrenden Christusgeist. Das also ist das Erste, der hochfahrende Menschengeist, dass die Söhne Noahs damals von einem Wandergeist erfasst wurden, war nicht böse. Wohlan, lasst uns nach Osten sehen. Mit Kind und Kegel, mit Zack und Pack ging es der aufgehenden Sonne entgegen. Morgens wurden die Zeltheringe gelöst und die Zeltplanen verpackt und abends wurden die Zeltstöcke in den Boden getrieben und die Seile verspannt. Längst vor der dorischen und der germanischen Völkerwanderung war die noachidische Völkerwanderung in vollstem Gange. Der Wandergeist ist nie böse. Dass diese Sems und Hams und Japhets dann von einem Arbeitsgeist erfasst wurden, war auch nicht böse. Wohlan, lasst uns eine Stadt erstellen. Mit Schaufel und mit Spaten, mit Ziegel und Erdharz wurden die Mauern hochgezogen. Diese Erfindung von sonnengebrannten Ziegelsteinen in dieser steinlosen Sandwüste, das war so eine grandiose Erfindung, wie sie später die Erfindung der Elektrizität oder des Automobils war. Es ist nicht gut, sich einfach in die Sonne zu legen und den lieben Gott einen lieben Mann sein lassen, sondern man soll sich ja regen und jenen Auftrag ernst nehmen, füllet diese Erde und machet sie euch untertan. Der Arbeitsgeist ist überhaupt nie böse und nie schlecht. Und dass diese Großfamilie Noahs dann von einem Opfergeist erfasst wurde, war auch nicht böse. Mit Fleiß und Schweiß, mit Energie und Können klettern sie von Stufe zu Stufe. Wir wollen sein ein Geschlecht. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not sich trennen und Gefahr. Meckerer und Miesmacher hatten keine Chance. Für Gemeinschaft und für Einheit zu opfern, ist wahrlich nicht böse. Nein, der Opfergeist ist nicht schlecht. Aber, dass sie eines Tages und plötzlich von einem Zeitgeist erfasst wurden, der ganz hoch hinaus wollte, wollen. Lasst uns einen Turm machen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und dann wurden sie auf einmal von einem Modegeist erfüllt, der keine Grenzen mehr kannte. Wohlan, lasst uns einen Namen machen, der über alle Namen ist. Und dann wurden sie von einem Ungeist erfasst, der sie größenwahnsinnig machte. Wohlan, lasst uns Götter sein. Und dieser Geist spuckt bis zum heutigen Tag in unseren Köpfen herum. Diese Geisteskrankheit der Gigantitis ist nicht nur drüben in der Ausstellung bei Napoleon zu beobachten, sondern bei uns allen. Wenn es einen Gott gäbe, wie hielt's denn ich aus, nicht selber Gott zu sein, hat Nietzsche richtig diagnostiziert. Im Großen werden Trägeranlagen montiert, die unsere Macht bis in das Reich der Sterne vorantreiben sollen. Und da werden Computeranlagen konstruiert, die unser Denken und Rechnen bis ins Unermessliche steigern sollen. Und da wird mit Erbanlagen manipuliert, die das makellose Barbie aus der Retorte herausbringen will. Wollan, lasst uns Menschen machen. An uns soll man denken, von uns soll man reden, über uns soll man staunen. Wir machen heute nicht nur eine Spitze, wir sind Spitze. Statthalter Gottes, dass ich nicht lache, Statthalter Gottes, Gott selber. Das ist der hochfahrende Menschengeist, der heute überall herumgeistert. Wir wären schon längst daran zugrunde gegangen, wenn es nicht dieses Zweite gäbe, von dem hier berichtet wird, nämlich der niederfahrende Gottesgeist. Das ist das Zweite. Selbstverständlich hatten sie es im Himmel spitz bekommen, dass diese Prometheus-Burschen mit einer Turmspitze in ihre Domäne einbrechen wollten. Aber dort machte sich kein überlegener Geist breit, der sich hoch über solche Baumeister erhaben fühlte. Nein, nach Ausgrabungen ist ja dieses Bauwerk gerade 91 Meter geraden. Solche Wolkenkratzer konnten wahrlich den Meister nicht kratzen. Aber dort oben machte sich auch kein spöttischer Geist bemerkbar, der diese Leute belächelte und ihren Geist. Diese Großhansen entpuppten sich ja als ganz erbärmliche Wichtelmänner, die mit Bauklötzen spielten. Der im Himmel lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Auch dieses Wissen des Psalmisten wäre eine Möglichkeit gewesen, aber nichts von einem spöttischen Geist. Und es machte sich dort oben auch kein zorniger Geist breit, der schon jede Hybris im Ansatz mit Stumpf und Stiel ausrotten will. Es hätte doch nur eines Blitzschlages genügt, um dies alles dem Erdboden gleichzumachen. Bis hierher sollst du kommen und sollen sich legen deine stolzen Wellen. Aber, liebe Freunde, Gott sei Dank lesen wir von einem herabfahrenden Geist. Davon leben wir doch bis heute, dass es kein überlegener Geist ist, der hoch erhaben ist. Dass nicht irgendein spöttischer Geist über uns waltet, der uns einfach verlacht und verspottet. Davon leben wir doch, dass es kein zorniger Geist ist, der uns mit Stumpf und Stiel sofort ausrottet, sondern dass es bis heute diesen herabfahrenden Geist gibt, der nicht oben bleibt, sondern der uns ärmliche und erbärmliche Gestalten aufsucht. Während wir immer wieder hoch hinaus wollen, kommt er immer wieder ganz weit herunter, nimmt sogar Knechtsgestalt an und steigt hinunter bis in den Tod. Dieser niederfahrende Menschen-Gottesgeist gleicht also nicht jenem kriesgrämigen Großvater, der vom fünften Stock des Hochbaus nach unten zuschaut, wie dort die Enkel Gärtles spielen. Und der nichts Besseres zu tun weiß, als sofort in den Lift zu steigen, nach unten zu fahren und dort mit seinen Schuhen alles zu zertreten. So ist dieser Gott nicht. Er gleicht vielmehr jenem weißen Baumeister, der einen sofortigen Baustopp verhängt, weil er noch größeren Schaden abwenden will. In jedem gottlosen oder gottfeindlichen Unternehmen steckt eine menschenfeindliche Zeitbombe, die früher oder später hochgeht. Dieser Gott nimmt uns vor uns selber in Schutz. Mit der Sprachenverwirrung sorgt dieser Herr dafür, dass bei uns die Bäume nicht bis in den Himmel wachsen. Und mit der Verstreuung in alle Länder sorgt dieser Herr dafür, dass wir in unserer eigenen Überheblichkeit nicht zugrunde gehen. Mit diesem Begriff Babel wird angedeutet, dass wir nicht alles tun dürfen, was wir können. Dass wir heute nicht alles tun dürfen, was wir können. Josef, der zum Vizekanzler und Ernährungsminister aufgestiegene Hirtenknabe von Kanaan, der sagte es bei der Begegnung mit seinen Brüdern so: Ich bin ein Mensch unter Gott. Das sollen wir sein. Menschen unter Gott. Nicht Senkrechtschlachter, nicht Überflieger, nicht Halbgötter, erst recht keine ganzen Götter, sondern Menschen unter Gott, die von ihm ihre Grenzen, die von ihm ihre Grenzen und Kompetenzen haben und die in seinem Reich unter ihm leben und dienen in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, so wie es Luther sagt. Und deshalb ist doch dieser Gott heruntergefahren. Und er hat sogar im Jahre 33 unser Fleisch und Blut angenommen und als Bauhandwerker unter uns gelebt. Dieser Jesus Christus als Bauhandwerker. Er hat nämlich wieder angefangen, diese zerstreuten Menschen aus allen Richtungen zusammenzurufen. Nach Osten und Westen, nach Norden und Süden, bis herein in unsere Kirche ruft er es wieder. Kehret wieder, Menschenkinder. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das Holz seines Kreuzes wurde zur Pfahlgründung und zum Dachgebälk seines neuen Gemeindehauses. Das Gemeindehaus ist das Gegenstück des Turmbaus von Babel. Von uns muss doch keiner unbehaust leben. Von uns muss doch keiner im Regen stehen bleiben. Von uns muss doch keiner allein irgendwo frieren. Er hat ein Haus gebaut. Und dieser Bau und diese Baustelle ist mit der Himmelfahrt nicht einfach eingestellt worden, sondern seither gibt es, und das ist das Dritte, nämlich den fortfahrenden Jesusgeist, den wir heute den Heiligen Geist nennen und der im Jahre 33 aus Persern und Medern und Elamitern, aus Asiaten, Afrikanern und Europäern, aus Menschen aller Klassen und Rassen eine Gemeinde zusammenführte, so wie er es heute im Jahre 1987 wieder tun will, aus so verschiedenen Leuten, wie wir es heute Morgen hier sind, zusammenführen zu einer Gemeinde, die hier geschützt und bewahrt ist bis in Ewigkeit. Er will uns befreien von unserem babylonischen Herzen, das so machtsüchtig und ehrsüchtig ist. Wir müssen doch nicht groß herauskommen, wenn er sich so klein gemacht hat. Er will uns beschenken mit seiner Gemeinschaft, die nicht auf Sympathie und Antipathie gegründet ist. Es muss doch keiner alleine Trübsal blasen und an seiner Einsamkeit zugrunde gehen. Er will uns vergeben durch seine Tat, die er in sein Leben gekostet hat. Die ganze Schuldenlast unseres Lebens, die will er uns wegtragen. Und er will uns stärken. Er will uns stärken durch sein Wort, dass uns die großen Worte, die durch diese Welt fliegen, nicht mehr den Boden unter den Füßen nehmen können. Und liebe Freunde, er will uns trösten mit dem Geist, den er nur zu vergeben hat. Es muss jetzt anschließend keiner trostlos hinausgehen und ohne Trost seines Weges gehen und nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Jeder, sie, du sollst begreifen, ich will dir meinen Tröster geben, der bleibt bis in alle Ewigkeit. Dieser Gott will das Beste für dich. Und deshalb gibt er sein Bestes, nämlich den Heiligen Geist, den Tröster. Und er wird fortfahren, dies zu tun, bis zu jenem Tag, an dem wir einstimmen in den einstimmigen Jubel zur Ehre Gottes. Begeisterte und begeisternde Christen sind seit Pfingsten keine Illusion mehr. Amen.